Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Vom Sockel geschubst, genau heute vor einem Jahr. Wo ist das Bankgeheimnis inzwischen gelandet? Dazu unser Schwerpunkt. Ein Gespräch mit Bankierchef Patrick Odier und
eine langfristige Vision, wie man global die Stellung des Finanzplatzes Schweiz nachhaltig verbessern kann, nehme ich heute nicht wahr.
Die Kritik des ehemaligen Staatssekretärs Franz von Däniken. Dann erschüttert und betroffen. Der Papst erhält den Bericht zum Missbrauchsskandal in Deutschland, Einschätzungen zu den Absichten des Vatikans. Kaum gestartet und schon kritisiert, die neue EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton steht im Gegenwind. Unser Mann in Brüssel sagt, ob zu Recht. Der Bündner Carlo Janka gewinnt den Gesamtweltcup als erster Schweizer seit 18 Jahren. Und später dann Kritik vor den russischen Regionalwahlen. Unser Korrespondent in Moskau trifft den ehemaligen russischen Regierungschef Michael Kasjanow. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Susanne Schmucke hat jetzt zuerst die Nachrichten des Tages.
Der Papst hat sich über den Missbrauchsskandal in Deutschland informieren lassen. Öffentlich dazu Stellung genommen hat er jedoch nicht. Der Vorsteher der deutschen Bischöfe, Robert Zollitsch, sagte nach einem Treffen mit dem Papst, Benedikt XVI. Sei tief betroffen. Und das Oberhaupt der katholischen Kirche unterstütze alle Maßnahmen, um die Vorwürfe sexueller Gewalt aufzuklären. So wurde in Deutschland ein Sonderbeauftragter ernannt. In der ostpakistanischen Stadt Lahore haben sich am Morgen fast gleichzeitig zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Sie töteten dabei mindestens 45 Menschen, wie die Armee mitteilte. Ziel des Doppelanschlags war ein Militärkonvoi. Vor kurzem sei in Lahore eine weitere Bombe explodiert, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Dabei seien 4 Polizisten verletzt worden. Russland baut in Indien 12 neue Atomkraftwerke. Laut dem Chef der russischen Atombehörde sei dies erst der Anfang. Russland habe sich jetzt mit Indien auf den Bau von 12 Reaktoren geeinigt. Weitere könnten folgen. In Italien gab es heute Streiks und Demonstrationen. Sie richteten sich gegen die Regierung Berlusconi und die Sparpläne vieler Unternehmen. Busse und Metro fuhren nicht, Flüge fielen aus, Schulen blieben geschlossen und auch Spitäler waren vom Ausstand betroffen. Wer auf einer Auslandreise vergessen hat, ein Geschenk für zu Hause zu kaufen, soll dies in Zukunft beim Ankommen am Flughafen noch tun können, und zwar duty-free. Der Bundesrat will, dass man auch nach Ankunft an einem Schweizer Flughafen in Zollfreiläden einkaufen kann. Heute haben Flugpassagiere diese Möglichkeit nur bei der Abreise. Die Landesregierung hat eine entsprechende Gesetzesänderung ans Parlament geleitet. Auf privaten Schweizer Radio- und Fernsehsendern darf künftig mehr Werbung laufen. Der Bundesrat hat die entsprechenden Bestimmungen gelockert. Private dürfen ab dem 1. April ihre Sendungen alle 30 Minuten für Werbung unterbrechen. Für die Sender der SRG ID Swiss bleiben die Regeln vorerst gleich. Hier ist Unterbrecherwerbung nur erlaubt, wenn eine Sendung länger als 1,5 Stunden dauert. Ob sich daran etwas ändern soll, entscheidet der Bundesrat später. Die Arbeitsverhältnisse der Bundesangestellten werden nicht jenen der Privatwirtschaft angeglichen. Der Bundesrat stoppt die Revision des Bundespersonalgesetzes. Grund ist die Kritik, die es von links wie von rechts gab. Die Gewerkschaften wollten nicht, dass der Bund seinen Angestellten leichter kündigen kann, und die SVP störte sich am geplanten Vaterschaftsurlaub. Die beiden obersten Hüter in Sachen Schweizer Finanzen wollen enger zusammenarbeiten. Die Finanzmarktaufsicht, die FINMA und die Nationalbank. Sie haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Hintergrund sind die Erfahrungen während der Finanzkrise. Man plane zum Beispiel gemeinsame Projekte und wolle sich in Zukunft 2-mal im Jahr treffen und die Strategie besprechen. Der Schweizer Carlo Janka ist Gesamtsieger der Weltcup-Saison. Die große Kristallkugel holte er sich mit dem 1. Platz beim heutigen Riesenslalom im bayerischen Garmisch-Partenkirchen. Er schaue auf eine perfekte Saison zurück, sagte der 23-jährige Bündner.
Das sind jetzt drei grosse Sachen, die ich habe mit der Kugel, mit WM-Gold, mit Olympic-Gold. Das ist, ja, ich weiß fast nicht, was sagen, aber es macht macht Spass, so ein Rennen zu fahren und auf dem Niveau. Und ich hoffe, dass es noch lange so bleibt.
Zweiter in Garmisch-Partenkirchen wurde der Italiener Davide Simoncelli vor dem Amerikaner Ted Ligety. Den Super-G der Frauen hat die Amerikanerin Lindsay Vonn gewonnen. Sie holte sich damit den Sieg im Gesamtweltcup. Zweite wurde heute Elisabeth Görgl aus Österreich, dritte die Schweizerin Nadja Stieger. Simon Ammann ist auf dem Weg, ebenfalls den Gesamtweltcup zu gewinnen. Nach dem ersten Durchgang beim Skispringen in Lillehammer liegt Ammann auf dem zweiten Rang. Um den Gesamtweltcup zu gewinnen, muss er mindestens den 14. Rang erreichen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.837 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.615 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 45,83 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,599. Das Wetter, die Aussichten für morgen Samstag. In den Alpen und im Süden scheint den ganzen Tag die Sonne. Über dem Flachland gibt es lokal Morgennebel, tagsüber ist es sonnig, am Nachmittag ziehen Wolken auf. Die Temperatur steigt im Norden auf 6, im Süden bis auf 12 Grad. Am Sonntag ist es im Norden erst sonnig, dann ziehen Wolken auf und am Abend kann es Schnee oder Schneeregen geben. In den Alpen und im Süden bleibt es meist sonnig. Und die Temperatur im Norden bei 6, im Süden bis 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können unter drs.ch. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Die Nachfallanalyse, der Sturz des Bankgeheimnisses vor einem Jahr, im Schwerpunkt dieser Sendung. Blick auf den Finanzplatz Schweiz. Fragen an Patrick Odier, den höchsten Schweizer Bankier. Und Ansichten des früheren Staatssekretärs Franz von Däniken. Dann ein Routinebesuch mit hochemotionalem Thema. Der Papst empfängt den obersten deutschen Bischof und befasst sich erstmals direkt mit dem Missbrauchsskandal in Deutschland. Das Stimmchen Europas, die neue EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, kämpft gegen zu hohe Erwartungen. Und die dirigierte Demokratie. In Russland könne von richtigen Wahlen keine Rede sein.
Сегодня всем ясно, что института выборов Российской Федерации как такового больше не существует.
Der ehemalige russische Ministerpräsident Michail Kasjanow im Dossier zu den russischen Regionalwahlen von übermorgen Sonntag. Seit einem Jahr ist das Schweizer Bankgeheimnis nicht mehr, was es war. Der Bundesrat gab am 13. März 2009 dem internationalen Druck nach und entschied, den Standard der OECD zu anerkennen. Damit erklärte er sich bereit, künftig auch bei Steuerhinterziehung und nicht mehr nur bei Steuerbetrug Amtshilfe zu leisten. Finanzminister Hans-Rudolf Merz gab sich überzeugt davon, dass der Entscheid im ureigenen Interesse des Schweizer Finanzplatzes liege.
Auf die Dauer wäre die Schweiz schlecht beraten, wenn sie entgegen dem ganzen internationalen Druck versuchen würde, auf Teufel komm raus, dieses Bankgeheimnis in absoluter Größe beizubehalten.
Der Entscheid des Bundesrats kam für viele überraschend. Manche redeten von einer Kapitulation gegenüber dem Ausland. Was hat sich seit dem Entscheid vor einem Jahr geändert auf dem Finanzplatz bei den Banken? Und was ging schief, dass die Schweiz plötzlich keine internationalen Freunde mehr zu haben schien? Wir fragen in einem Schwerpunkt nach beim höchsten Schweizer Bankier Patrick Odier und beim früheren Staatssekretär Franz von Däniken. Doch zuerst zu unserem Wirtschaftsredaktor Bert Saltermann. Er berichtet darüber, wie das turbulente Jahr den Finanzplatz verändert hat.
Unversteuertes Geld. Für Schweizer Banker ein heißes Thema, seit das Ausland Druck auf die Schweiz macht und neue Doppelbesteuerungsabkommen ins Haus stehen. Die Folgen scheinen bereits spürbar zu sein. Das meint auf jeden Fall Peter Thorne, Bankanalyst bei Helvea in London und Autor einer umfassenden Studie über den Schweizer Finanzplatz. Er ist überzeugt, dass vor allem Schwarzgeld aus Europa die Schweiz verlässt und der Abfluss werde sich mit den Krafttreten der neuen Doppelbesteuerungsabkommen noch beschleunigen.
Europeans have been taking money out of Switzerland. for various reasons, and one can only expect that to accelerate when the OECD rules come into place.
Das Branchenblatt Financial News nennt gar Zahlen. Europäische Kunden hätten allein in den letzten beiden Jahren 350 Milliarden Franken aus der Schweiz abgezogen, rund ein Drittel des geschätzten Schwarzgelds aus Europa. Diese Zahl sei zu hoch gegriffen, heißt es in Bankkreisen. Doch aus der Luft gegriffen ist sie nicht. Sonst würden sich wohl nicht fast alle Banken neu ausrichten. Während die Raiffeisen-Gruppe und die Kantonalbanken mit praktisch keinen Kunden aus dem Ausland die Veränderungen gelassen beobachten, sieht es bei Schweizer Tochtergesellschaften ausländischer Banken ganz anders aus. Für viele von ihnen gehörte die Steueroptimierung bis jetzt quasi zum Geschäft. Daniel Senn, beim Beratungsunternehmen KPMG für Banken zuständig.
Wir stellen fest, dass eine Reihe von Auslandbanken im Moment das Businessmodell überprüft, aber auch, dass einige sehr stark politisch von ihrem Heimatland unter Druck stehen. Also tendenziell ein Rückzug der Auslandbanken.
Auch die beiden Großbanken UBS und Credit Suisse stellen sich neu auf. Nicht erst kürzlich, aber in jüngster Zeit mit höherem Tempo. Zwei Tendenzen sind erkennbar. Von der Schweiz aus sollen nur noch saubere Geschäfte mit der ausländischen Kundschaft getätigt werden, also keine Steuertricks mehr. Und die Großbanken betreuen ihre Kunden öfter in deren Heimmarkt, direkt vor Ort, ohne den Schutz des Schweizer Bankgeheimnisses. Peter Thorn spricht von großen Investitionen, die die Banken in Europa tätigen, ein Zeichen, wie stark sich der Markt verändere.
The biggest Swiss banks who can afford to it do so are actually investing heavily on their onshore operations in Europe. And I think that's the real sign of how serious they consider the matter.
Neben UBS und CS verfolgen auch größere Privatbanken wie Julius Baer oder Pictet diese Doppelstrategie. Und sie scheint aufzugehen, wie der Testfall Italien gezeigt hat. Wegen der Steueramnestie ist zwar Geld verloren gegangen, aber nicht alles. Ein Teil wurde regularisiert, ein Teil bei der Schweizer Bank vor Ort wieder deponiert. So bleibt das Geld zwar auf einer Schweizer Bank, aber nicht auf dem Schweizer Bankenplatz. Und auch die Arbeitsplätze sind vor Ort, nicht mehr in der Schweiz. Das dürfte Auswirkungen auf den hiesigen Arbeitsmarkt haben. Schwierig werden dürfte es für kleine Banken, die sich ein teures Filialnetz im Ausland nicht leisten können. Einige werden wohl verschwinden. Noch ist vieles offen, noch hängt vieles davon ab, wie gut sich die Schweizer Banken auf die neue Situation einstellen und wie rasch es der Politik gelingt, neue Spielregeln aufzustellen, die Klarheit und Vertrauen schaffen und den Schweizer Finanzplatz aus der Schusslinie nehmen. Peter Thorn glaubt, dass dies möglich ist. Es werde wohl kein Happy End werden, aber auch kein Weltuntergang, wie dies nun gewisse Leute befürchten.
Happier than the Armageddon scenarios that some people may paint, absolutely yes.
Der Entscheid des Bundesrats hat also vieles verändert auf dem Schweizer Finanzplatz und er hat in der Branche intensive Diskussionen ausgelöst über das künftige Verhalten gegenüber dem Ausland. Auch die Schweizer Banker mussten Lehren ziehen. Welche das sind, wollte Beat Soltermann von Patrick Odier wissen. Er fragte den Präsidenten der Schweizerischen Bankiervereinigung zuerst, wie er vor einem Jahr auf den Entscheid des Bundesrats reagiert habe.
Erste Reaktion war, die Welt verändert sich, wir müssen uns schnell anpassen. Wir haben eine großartige Gelegenheit hier, um die ganze Welt zu zeigen, dass man zur Schweiz kommt, nicht um Geld zu verstecken, aber um Vermögen zu schützen.
Vor einem Jahr schien man bei der Bankenvereinigung, aber auch bei den Banken noch nicht so sicher, wie man auf diese neue Situation reagieren will. In der Zwischenzeit haben Sie aber eine Weißgeldstrategie entwickelt. Können Sie uns sagen, um was es da genau geht?
Diese Strategie heißt einfach, dass wir uns über eine Lösung einer Abgeltungssteuer basieren möchten. Zweitens, dass wir die Regularisierung der Vergangenheit der Kundschaft, die mehr oder weniger mit dieser Problematik betroffen ist, möchten. Und drittens, dass wir für die Zukunft ein System einführen möchten, wo es prüfbar ist, dass die Steuer der Kundschaft bezahlt wird, ohne dass den Privatsphäre-Schutz gebrochen wird.
Schauen wir diese Punkte an und fangen wir bei dieser Abgeltungssteuer an. Da stellt man fest, dass im Ausland nicht gerade Begeisterungsstürme losbrechen.
Es ist nicht meine Erfahrung. Ich bin selbst und persönlich nach Ausland gegangen und habe Diskussionen mit den höchsten Behörden gehabt. Und jedes Mal, dass ich eine Chance gehabt habe, das System zu erklären, habe ich positive Reaktionen und Interesse gehabt.
Also ist das Ganze eher ein so Verhandlungssäbelgerassel, weil offiziell sagt das Ausland immer noch nicht.
Das ist klar. Ich verstehe die Position der Europäischen Kommission, die eine andere Philosophie verteidigen muss. Wir haben klar gesagt, kein Informationsaustausch. Wenn wir etwas Negatives sagen, dann müssen wir etwas Positives sagen. Und wir sagen, wir haben ein besseres System, das heißt Abgeltungssteuer.
Ein weiterer Punkt, den Sie angesprochen haben, ist diese Regularisierung des Geldes, Stichwort Amnestie im Ausland. Wir haben eine zum Beispiel in Italien gehabt. Was hier auffällt, ist, dass man die Kooperation des Auslands braucht, weil wir in der Schweiz können ja nicht einfach eine Amnestie verlangen. Wir sind also abhängig vom Ausland.
Klar, ich glaube, das ist genau der Vorteil der Lösung. Wir können Land bei Land diese Strategie, also diese Lösung verhandeln und jedes Land hat seine Philosophie, seine Konzepte, seine Ideologie und das könnten wir verstehen. Die Schönheit dieses Systems ist einfach, dass wir eine Mischung von der Abgeltungssteuerlösung für die Zukunft mit einer Lösung für die Vergangenheit bringen können.
Aber es braucht diese Amnestie für das alte Geld.
Es braucht eine Lösung, die könnte einerseits eine Amnestie, wo es erlaubt ist, es könnte auch eine Verjährung sein oder es könnte vielleicht ein Pauschalzins über den Stock des Vermögens sein.
Eine Herausforderung ist ja auch sicherzustellen, dass nicht wieder schwarzes Geld in die Schweiz kommt. Und da gibt es immer wieder die Idee einer Deklarationspflicht und ausgerechnet das will die Bankiervereinigung ja nicht. Wie soll man denn das sonst garantieren, dass da eben kein neues Schwarzgeld mehr kommt?
Mit OECD 26 und Abgeltungssteuersystem machen wir sicher, dass die Gelder versteuert werden in der Zukunft. Und es ist absolut unmöglich, dass die Banken die Verantwortlichkeit übernehmen, um zu prüfen, ob die Gelder versteuert worden sind oder nicht. Und keine Bank in der Welt muss das machen.
Bei der Geldwäscherei muss man auch eine Erklärung abgeben. Dort funktioniert es auch.
Ja, das funktioniert. Und das macht die Bank schuldig, wenn falsche Informationen gegeben sind. Da können wir wissen mit gewissen Sicherheit, ob das Geld kriminell oder nicht ist.
Eine Weißgeldstrategie gibt es also von der Bankiervereinigung. Stehen nun alle Mitglieder hinter dieser neuen Weißgeldstrategie von der kleinen Genfer Privatbank bis zur großen Credit Suisse?
Wir sprechen von einer raschen Lösung, um die Vergangenheit zu regularisieren. Sofort wir diese Lösungen haben, dann gibt es keine Frage mehr, ob das Geld versteuert oder nicht versteuert ist. Die Vergangenheit wird gelöst und die Zukunft wird versteuert.
Aber stehen alle Banken hinter dieser Strategie jetzt?
Wir müssen alle hinter dieser Strategie. Wir müssen kredibel mit unseren Nachbarländern diskutieren. Wir haben in der Bankiervereinigung alle Gruppierungen repräsentiert. Alle sind vertreten. Wir haben alle zur Debatte gehabt. Und jetzt haben wir uns entschieden, diese Strategie zu verfolgen. Und ich bin extrem froh, dass am 24. Februar der Bundesrat bestätigt hat, das ist eine Richtung, die wir verfolgen müssen.
Also keine Abweichungen mehr von dieser Linie?
Ich hoffe nicht. Ich fände das nicht akzeptabel.
Patrick Odier, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, auf die Fragen von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann. Und es geht weiter mit Fragen. Zum Beispiel, wo steht die Schweiz heute? Zum Beispiel, hat der Bundesrat wirklich eine Strategie für die Zukunft des Bankenplatzes? Jemand, der während Jahren die Schweizer Außenpolitik maßgeblich mitprägte, ist Franz von Däniken. 30 Jahre lang war er Diplomat und von 1999 bis 2005 Staatssekretär des Eidgenössischen Departements des Äußern. Oliver Washington wollte von ihm wissen, was er über die aktuelle Situation denkt und welche Strategie die Regierung einschlagen müsste.
Als Diplomat musste sich Franz von Däniken in Zurückhaltung üben. Heute als Altstaatssekretär darf er sagen, was er denkt. Und er spricht Klartext, sogar wenn es um den Bundesrat geht.
Eine langfristige Vision, wie man global die Stellung des Finanzplatzes Schweiz nachhaltig verbessern kann, nehme ich heute nicht wahr.
Ausdruck dafür sei, dass der Bundesrat jeweils auf Druck des Auslandes reagiere und noch heute nicht klar sei, wie der Bundesrat den Finanzplatz weiterentwickeln wolle.
Die Schweiz zahlt jetzt leider einen Preis für eine jahrelange Akzeptanz einer Praxis im Zusammenhang mit dem Schutz der Privatsphäre der Bankkunden, genannt Bankgeheimnis, indem sie nie wirklich sich hinterfragt hat, ob diese Praxis längerfristig international nachhaltig vertretbar ist.
Obwohl die OECD den Kampf gegen die Steuerhinterziehung bereits in den 90er Jahren forciert habe, sei eine kritische Diskussion über das Bankgeheimnis ein Tabu gewesen, auch hinter verschlossenen Türen.
Die Bereitschaft war weder auf Regierungsebene noch bei den Finanzplatzakteuren vorhanden.
Und warum? Weil die Politik dem Einfluss der Banken zu wenig Eigenständigkeit entgegengesetzt habe.
Der Finanzplatz ist ein wichtiger Teil der schweizerischen Volkswirtschaft. Und dass sich da im Verlauf der Jahre, Jahrzehnte ein wichtiger Teil im Bereich Vermögensverwaltung aufgebaut hat, hat natürlich eine Änderung oder ein Überdenken der bisherigen Praxis auf allen Ebenen, sprich bei den Finanzinstituten, bei der Bundesverwaltung, im Parlament, in der Politik sehr erschwert.
Allerdings, die Strategielosigkeit sei nicht das einzige Problem, so von Däniken. Die Schweiz habe es auch verpasst, ein starkes Netz von Alliierten zu knüpfen und habe die Außenpolitik zu stark auf Länder mit vergleichbaren Interessen wie Österreich und Luxemburg ausgerichtet.
Wenn Sie den Einfluss dieser beiden Staaten gewichten im, ich sage jetzt einmal, im Macht- und Ränkespiel in der Welt, in Europa, dann sind das keine Heavyweights. Das sind keine Schwergewichte. Natürlich haben sie ähnliche Praktiken in diesen Ländern. Aber letztlich, wenn sie ihre Interessen, ihre Finanzplatzinteressen wahren wollen, brauchen sie stärkere und sie brauchen mehr Alliierte und mehr Gleichgesinnte. Dazu genügen Wien und Luxemburg nicht.
Für Franz von Däniken ist klar, die Schweiz muss eine Weißgeldstrategie entwickeln, die diesen Namen auch verdient. Trotz der klaren Kritik an der Außenpolitik in Finanzplatzfragen in der Vergangenheit warnt der frühere Staatssekretär vor einer Überreaktion. Auch und gerade jetzt bestehe die Gefahr, dass andere Politikbereiche vernachlässigt werden.
Müsste ich eine Prioritätenordnung erstellen, dann würde ich zuoberst den Denkblatt Schweiz als das Wichtigste betrachten. Nachher kommt der Werkblatt Schweiz. Und an dritter Stelle kommt der Finanzblatt Schweiz, was nicht heißt, dass er nachgeordnet ist, aber man muss das Ganze im Auge behalten. Die Schweiz muss sich auf allen Ebenen daran gewöhnen, dass Herausforderungen für diese drei Kategorien müssen heute in einem globalen Kontext definiert werden. Es genügt nicht mehr, nur auf einzelne Länder zu schielen, sondern es müssen wirklich kohärente, auf die ganze Welt ausgerichtete Modelle entwickelt sein.
Und von dieser Prioritätenordnung her kommt von Däniken zurück zum Finanzplatz. Weil das Land global und in allen Politikbereichen kohärent agieren müsse, dürfe nicht sein, dass die Schweiz mit den Ländern des Südens das alte Bankgeheimnis bewahre, wie das die Privatbanken wollen.
Wenn man eine globale Strategie entwirft, die diesen Namen verdient, dann muss das eine Strategie erga omnes sein. Natürlich kann es Spezifizitäten geben im Verhältnis zu einzelnen Staaten, aber die Strategie muss für alle Länder, für alle Finanzzentren dieselbe sein.
Der Bundesrat werde eine globale Weißgeldstrategie entwickeln müssen. Damit die Schweiz ihren ramponierten Ruf als Steuerschlupfloch korrigieren könne, müsse der Bundesrat diese Strategie und die Schritte dazu dann auch offen und ehrlich kommunizieren, im Inland und im Ausland. Aber, sagt von Däniken, schnelle Erfolge dürfe man nicht erwarten, das sei vielmehr ein langer Weg.
Das muss sich über Jahre festsetzen, konsolidieren, aber wenn konsequent, systematisch angewendet, dann denke ich, kann eine solche Strategie zum Erfolg führen, ja.
Franz von Däniken in einem Beitrag von Inlandredaktor Oliver Washington zum Bankgeheimnis ein Jahr nach dessen Lockerung. Alles zum Bankgeheimnis offengelegt hat unsere Online-Redaktion. Unter drs.ch gibt es ausführliche Informationen dazu. Robert Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, reiste heute zum Papst nach Rom. Doch statt des jährlichen Routinerapports erstattete Zollitsch Bericht über die sexuellen Missbräuche und die Gewalt an katholischen Einrichtungen in Deutschland. Fast täglich werden neue Fälle bekannt. Der Papst zeigte offenbar große Betroffenheit. Ich wollte von Religionsredaktor Hans-Jörg Schulz wissen, ob das angesichts des Ausmaßes der Krise nicht etwas wenig sei.
Das klingt sehr wenig, aber es ist nach außen hin natürlich die übliche Diplomatensprache des Vatikan. Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, dass der Papst bei diesen Missbrauchsfällen wirklich sensibilisiert ist. Er war ja der Erste, der vor ein paar Jahren schon mal in den USA mit Opfern auch persönlich geredet hat. Er hat die irischen Bischöfe vor einiger Zeit empfangen und jetzt die deutschen. Und das, was da hinter den Kulissen wahrscheinlich als wirkliche Bestürzung zum Vorschein kam, das hat sicher auch damit zu tun, dass die ganze Geschichte sehr nah auch persönlich an ihn herangekommen ist. Es wurde halt jetzt bekannt, dass der einstige Chef der weltberühmten Regensburger Domspatzen, also eines Knabenchors, zugegeben hat, dass er an seine Schüler Ohrfeigen verteilte und dass er ihnen nicht zuhörte, wenn sie von grausamen Prügeleien anderer Lehrer berichtet haben. Und dieser Chef hieß sehr lange Zeit Georg Ratzinger, sein älterer Bruder. Und ich denke, dass dieses doch den Papst wahrscheinlich so sensibilisiert hat für das Thema, dass er da jetzt nicht mehr locker lässt, sondern dass er da auch konkrete Maßnahmen ergreifen wird. Er hat es gewissermaßen zur Chefsache gemacht.
Und in der Sprache des Vatikans heißt das dann, aufmerksames Hinschauen sei nun angesagt. Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, dass man nicht mehr wegschaut. Denn wegschauen war so ein bisschen die Devise in der Vergangenheit und hat das ja sogar auch noch offiziell, wenn man so will, abgesegnet. Es gilt seit 1962 ein Schreiben der Glaubenskongregation des Vatikan, nachdem Missbrauchsfälle in jedem Fall geheim gehalten werden sollen und lediglich den zuständigen Bischof gemeldet werden dürfen. Und man hat zusätzlich noch auf die Opfer eingewirkt, Stillschweigen zu bewahren. Man hat ihnen sogar die Exkommunikation angedroht. Und dieser Brief, der wurde 2002 von Kardinal Josef Ratzinger, dem damaligen Chef der Glaubenskongregation, nochmal ausdrücklich bestätigt. Er hat gesagt, das Dokument ist noch gültig und das kann er jetzt nicht mehr halten. Also da muss der Vatikan jetzt ran an dieses Dokument.
Und was heißt das konkret? Was kann er da ändern an dieser Regelung?
Also ich denke, er muss vor allem jetzt erkennen, dass es keine Sonderwelten mehr gibt im Vatikan und nicht in den Orden und nicht in den Klöstern, sondern dass man einer weltlichen Gerichtsbarkeit unterliegt. Das ist doch völlig klar, wenn irgendwo ein Missbrauchsfall passiert oder der Verdacht vorliegt, dass man dann mit Behörden zusammenarbeiten muss, dass man dann sich an die weltliche Justiz wenden muss und wirklich auch dafür sorgen muss, dass solche Dinge sofort aufgeklärt werden.
Nun gibt es in Deutschland ja, man kann eigentlich sagen, einen offenen Streit zwischen der katholischen Kirche und der Justizministerin Leuthäuser Schnarrenberger. Die verlangt eine engere Zusammenarbeit der Kirche mit der Justiz, wie Sie es eben beschrieben haben. Aber die Bischöfe in Deutschland stellen sich quer, wollen nicht mal am runden Tisch teilnehmen mit der Justizministerin. Das widerspricht doch dieser Absicht, das Problem nun auch mit der weltlichen Justiz anzugehen.
Ja, es sind ja in Deutschland zwei runde Tische vorgeschlagen worden. Der eine mit der Justizministerin, wo es wirklich um die direkten Fragen von Aufklärung gehen soll, von Aufklärung vor Gericht, Zusammenarbeit mit den Behörden. Und damit haben die Bischöfe immer noch Schwierigkeiten, eben natürlich auch, weil diese alte Regelung immer noch gilt. Und da müssen sie aber in jedem Fall sich ändern. Ich habe auch ein bisschen den Verdacht, die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist ohnehin schon immer recht kirchenkritisch gewesen, dass die Bischöfe auch Probleme speziell mit ihr als Person haben. Aber sie müssen mit ihr zusammenarbeiten. Es bleibt der Kirche, glaube ich, keine andere Wahl, als die weltliche Justiz endlich zu akzeptieren.
Aufarbeitung und Bestrafung sind das eine. Um solchen Missbrauch künftig zu verhindern, muss die katholische Kirche ja aber auch die strukturellen Ursachen angehen. Tut sich denn da etwas in dieser Hinsicht?
Da tut sich sicher was. Da haben jetzt schon mal ein Kardinal und ein Bischof doch auch gesagt, man muss über den Zölibat reden, weil vielleicht schafft er ja wirklich auch ein Umfeld, in dem die Priester ihre Sexualität nicht ausleben können und in dem es dann zu diesen Missbrauchsfällen kommt. Der Papst hat allerdings gleich gesagt, Zölibat bleibt erhalten. Trotzdem denke ich, darüber wird jetzt mal stärker geredet. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass wieder mal über das Thema Frau und Kirche geredet wird. Denn die Frage ist doch, hat die dieses alles vielleicht auch ein bisschen mit der männlichen Dominanz in der Kirche zu tun, weil Frauen in Leitungsfunktionen mit diesem Thema wahrscheinlich anders umgehen würden. Das hat zumindest jetzt eine Historikerin geschrieben und sie durfte es sogar schreiben im Osservatore Romano, also im offiziellen Blatt des Vatikan. Das finde ich doch relativ sensationell, dass da das Vatikanblatt selber so eine Diskussion anstößt. Also ich denke, da kommen dann doch Dinge voran. Und was vor allem vorankommen wird, ist, dass in den deutschen Kirchen, das wird dann wahrscheinlich auch das Vorbild für andere sein, man Leitlinien weiter bearbeiten wird, in denen es heißt, dass man sofort mit der Polizei und mit öffentlichen Behörden zusammenarbeiten wird.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Religionsredaktor Hans-Jörg Schulz. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit der Schelte für die EU-Außenbeauftragte und dem Wahldiktat aus Moskau. Sie sollte der EU ein Gesicht geben, die Stimme Europas in der Welt werden, die der Wirtschaftssupermacht EU endlich das entsprechende politische Gewicht verleihen. Die Erwartungen waren also hoch, entsprechend groß ist jetzt die Enttäuschung. Catherine Ashton, vor 102 Tagen zur Außenbeauftragten der EU gewählt, scheint alles falsch zu machen. An ihr allein liegt das aber nicht. Aus Brüssel los Brudere.
Ashton-Fans sind in Brüssel kaum noch zu finden. Scharfe Kritiker dafür zuhauf. Etwa der liberale EU-Parlamentarier Hans van Baalen, wenn er sich an die beiden Parlamentshearings mit Ashton erinnert.
Sie wusste nichts über Auslandspolitik. Es schien so, dass sie die Auslandsseiten der Zeitungen nicht liest. Und sie ist auch unsichtbar.
Unsichtbar, abwesend bei wichtigen Sitzungen und Gipfeltreffen. Zu viel zu Hause bei ihrer Familie. So lauteten die Vorwürfe überall. Vielleicht leidet sie unter Flugangst, gab sich eine hinterhältige spanische Zeitung besorgt. Doch all das ist die Nörgelei jener, die Ashton mit Abwesenheit beleidigte. Beleidigen musste. Denn obwohl sie im Schnitt jede Woche 18.000 Kilometer flog, konnte sie nicht überall sein, wo man sie gern gesehen hätte. Das liegt auch daran, dass ihr Topjob das Ergebnis einer Fusion dreier Topjobs ist. Ashton ist zugleich hohe Repräsentantin, außenpolitische Kommissarin und Leiterin der Außenministertreffen in Brüssel. Die Grüne Ulrike Lunacek hat darum auch Verständnis für ihre Anfangsschwierigkeiten.
Der Job ist ein fast unmöglicher. Ja, da würden alle Probleme damit haben, weil er sozusagen zwischen Mitgliedstaaten, dem Rat und der Kommission und auch dem Europaparlament angesiedelt ist, eine ganz neue Funktion, wo alle an ihr zerren und niemand wirklich Macht abgeben will.
Diese Position zwischen den Institutionen macht Ashtons drängendste Aufgabe so schwierig, den Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der bis zu 7.000 Angestellte zählen wird, für eine kohärente Außenpolitik sorgen und alle Auslandsvertretungen der EU unter ein Dach bringen soll. Denn so etwas wie die EU gibt es eigentlich nicht. Was es gibt, ist eine EU-Kommission, Barrosos Exekutive. Es gibt den EU-Rat, das Forum der Minister und Regierungschefs der Mitgliedsländer, und es gibt das EU-Parlament. Drei große Institutionen. Und unter diesen Institutionen herrscht dauernder Krieg. Ashton soll einen Dienst zwischen diesen Institutionen aufbauen, mit Personal aus diesen Institutionen. Natürlich wird ihr von allen Seiten Unterstützung zugesagt. Die Kommission unterstützt sie gegen den Rat und die Mitgliedsländer, die die wichtigen Außenposten selber besetzen wollen. Die Mitgliedsländer wiederum unterstützen sie gegen die Kommission, die um ihre Hoheit und ihr Budget zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe fürchtet. Kurz, es tobt ein großer Streit um Geld und Posten. Michael Emerson vom Think Tank SEPS kennt die EU-Außenpolitik schon lange und sehr genau. Das aktuelle Gerangel sei weder falsch noch verlogen.
I don't think it is anything sinister or evil about it. It's a natural consequence of a merger.
Es sei die logische Folge einer Fusion. Große Konzerne würden davon Change Management reden. Als Beobachter könne man nur auf das Ergebnis warten. Auch er hält zwar Ashtons außenpolitisches Profil eher für schwach, doch mit einer Beurteilung müsse man noch warten.
As regards Catherine Ashton, we also have to wait to see whether she climbs up her learning curve fast or not.
Man werde sehen, ob sie schnell genug lerne. Oder eben nicht. Ähnlich sieht das Ulrike Lunacek.
Ich bin auch immer noch skeptisch, aber sie ist sehr wohl eine Kämpferin. Also das habe ich schon gemerkt. Und jetzt zu sagen, wir fangen neu an, hat momentan keinen Sinn.
Momentan, sagt die Grüne Lunacek. Der liberale Hans van Baalen denkt schon weiter.
Es ist ganz normal, dass man Minister, die nicht funktionieren, wegschickt. Das gehört dazu. Das ist Politik.
Bis zum Sommer will auch er ihr aber eine zweite Chance geben.
Mit dem Bericht aus Brüssel ist es 18.35 Uhr geworden zum Echo-Dossier. Am Sonntag werden in 8 Regionen und 12 Industriestädten Russlands die Parlamente neu bestellt. Aber schon jetzt stehen die Sieger fest. Überall werden Leute der Putin-Partei Einiges Russland die wichtigen Sitze einnehmen. Denn in der gelenkten Demokratie Russlands sind Wahlen gelenkte Wahlen. Echte Oppositionsparteien sind fast nirgends zugelassen und Bürger berichten von massiven Wahlmanipulationen. Das war auch schon bei den letzten Regionalwahlen im Oktober so. Doch mittlerweile ist Protest laut geworden in der Bevölkerung und seitens der ehemaligen Politprominenz. Das zeigt der Bericht von unserem Korrespondenten Peter Giesling aus Moskau.
Weil die russischen Medien immer weniger empfänglich sind für kritische innenpolitische Stellungnahmen, wird das Internet für viele Bürgerinnen und Bürger hierzulande immer wichtiger. Parteiungebundene Mitglieder der lokalen Wahlkommission von Hosta bei Sotschi richteten deshalb ihren Protest und ihre Bitte über dieses Medium an Präsident Medvedev. Jeden Tag sind wir hier mit Wahlverletzungen konfrontiert. Vorzeitige Stimmabgaben werden gefälscht. Kommissionsmitglied Jelena Sakharyan wird bei dieser Videoaufzeichnung umrahmt von einem guten Dutzend anderer Wahlkommissionsmitglieder und sie beklagt, dass Kombinate aus der Region ihre Belegschaften gleich busweise zur vorzeitigen Stimmabgabe in die Wahllokale gekarrt und die sie instruiert hätten, ausschließlich Kandidaten der Regierungspartei Jedinaja Rossija Einiges Russland zu wählen. In der Stadt Riasan wurde diese Woche auf Anordnung der Stadtbehörde die ganze Auflage der Vjechernaja Riasan, der Abendzeitung, eingestampft, weil in dieser Wahlwerbung zugunsten der Liberaldemokraten zu sehen gewesen wäre. Der 53-jährige Michael Kasjanow vom Demokratischen Volksbund Russlands ist empört. Er wirkte von 2000 bis 2004 als russischer Ministerpräsident, ist dann aber vom damaligen russischen Präsidenten Putin offenbar wegen zu liberaler Haltungen gefeuert worden. Seither versucht Kasjanow zusammen mit dem ehemaligen Vizeregierungschef Nemtsov und Schachweltmeister Kasparow eine politische Gegenbewegung in Russland aufzubauen. Die Regionalwahlen von übermorgen Sonntag, so Kasjanow gegenüber Schweizer Radio DRS, seien eigentlich eine reine Farce. Die Bürgerinnen und Bürger sind ja auch völlig apathisch, was diese Wahlen anbetrifft. Die Beteiligung wird auch äußerst gering ausfallen. Auch wenn am Sonntag in den Wahllokalen der russischen Regionen wenig Betrieb herrschen wird, später wird man wohl trotzdem von einer überragenden Beteiligung der Wahlberechtigten hören. Und die Putin-Partei, Jedinaja Rossija, wird in den Regionalparlamenten und Regierungen wieder fast alle wichtigen Plätze einnehmen. Bei einer ähnlichen Wahlrunde vom Oktober des vergangenen Jahres hier im Gebiet Moskau ist bei der behördlichen Stimmauszählung derart massiv zugunsten der Kandidaten der Regierungspartei manipuliert worden, dass sich alle Duma-Fraktionen, außer jener von Jedinaja Rossija, entschlossen haben, die Parlamentssitzungen bis zu einer offenen Aussprache mit Präsident Medvedev aus Protest zu boykottieren. Medvedev hat dann später sibyllinisch wissen lassen, dass diese Wahlen trotzdem im großen Ganzen rechtmäßig verlaufen seien, dass man sich in Zukunft aber bemühen werde, den kleineren und auch den Oppositionsparteien eine gerechtere Chance einzuräumen. Doch diesen Worten folgten keine Taten. Wichtiges Indiz: fast überall, wo jetzt gewählt wird, ist die einst politisch wegweisende liberale Jablaka-Partei von den Wahlen ausgeschlossen. Die russische Staatsmacht duldet neben der Putin-Partei eben lediglich ein paar loyale Kommunisten und die sogenannten Liberaldemokraten des russischen Politklons Schirinowski. Auch der einstige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow hat sich diese Tage kritisch vernehmen lassen. Die sogenannten Rechte in der gelenkten Demokratie Putins und Medvedevs seien doch bloß eine Art Dekoration, meinte er.
Ich kritisiere sehr viel die Единую Россию.
Die Partei Einiges Russland ist eine reine Bürokratenpartei, schlimmer noch in ihren Auswüchsen als die damalige KP der Sowjetunion. Das Parlament und auch die russischen Gerichte, so Gorbatschow, arbeiteten zum Teil gar im Widerspruch zur Verfassung. Trotzdem, insbesondere in einigen russischen Regionen, ist in den letzten Wochen und Monaten einiges in Bewegung gekommen. Was in den letzten Jahren kaum denkbar war, in Toljatti haben kürzlich Tausende gegen die Wirtschaftsmisere in Russlands Automobilindustrie demonstriert. Völlig überrascht war man im Kreml, als sich kürzlich in Kaliningrad 10.000 Menschen zum Protest versammelt hatten. Und dort, wie auch im östlichen Wladiwostok, werden auch in 10 Tagen wieder neue und für Russland eher ungewohnt massive politische Kundgebungen erwartet. Aufhorchen ließ auch, als kürzlich Demonstranten hier in Moskau «Rassia vies Putina», ein Russland ohne Putin, skandierten. Weil jetzt immer sichtbarer werde, dass die Bevölkerung kaum mehr so geschlossen hinter der beinahe alles bestimmenden Regierungspartei stehe, liege eben der Staatsführung viel daran, wenigstens symbolisch auch oppositionelle und kleinere Gruppierungen an Russlands Politleben teilhaben zu lassen, meint der ehemalige Regierungschef und heutige Oppositionspolitiker Kasjanow. Wenn bei den Regionalwahlen vom Sonntag Ergebnisse von 90% und mehr zugunsten der Partei Einiges Russland verbucht würden, so werde das schließlich im In- und Ausland für einiges Kopfschütteln sorgen. Solchem, so Kasjanow, wolle die Staatsführung, wenn sie denn könne, gerne zuvorkommen.
Власти уже не хотят, чтобы на выборах показывали результат «Единая Россия» 80%.
Das System führt aber mittlerweile automatisch zu solchen Resultaten, wie in der einstigen Sowjetunion. Bald wird die Staatspartei vielleicht gar mit 110% der Stimmen gewinnen. Nicht in ganz Russland, nur in einigen großen Regionen und Städten der Russischen Föderation wird am Sonntag gewählt. Trotzdem, unwichtig für das Land ist es nicht, wer jetzt auf den dortigen insgesamt 40.000 Parlaments- und Regierungssesseln Platz nehmen wird. Völlig gleichgültig jedenfalls werde die russische Bevölkerung auf solche Wahlrunden auf Dauer kaum reagieren, meint auch Michael Kasjanow. Ich bin überzeugt, dass schon bald, im Herbst, wahrscheinlich die allgemeine Empörung im Volk ein Niveau erreichen wird, welches die Staatsmacht dazu zwingt, andere Meinungen und auch politische Demonstrationen zuzulassen.
Мнение отличных от мнения власти, оно достигнет такого ситуации, когда власть уже будет вынуждена с этим считаться.
Von einer Wende zu mehr Offenheit und Liberalität kann jetzt bei der bevorstehenden Wahlrunde in Russlands Regionen keine Rede sein. Aber ihr Ausgang wird mittelfristig vielleicht tatsächlich die eine oder andere von Moskau eher unerwartete politische Gegenbewegung provozieren.
Russland vor den Regionalwahlen, das war ein Dossier aus Moskau von Peter Gisling. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.